treffe heute Herbert Diess, den früheren Vorstandschef von VW, Vorstandsmitglied bei BMW, jetzt Aufsichtsratschef von Infineon, Multi-Investor. Schönen guten Tag, Herr Diess. Herr Diess, wir stehen hier in ganz bewegten Zeiten. Wir hatten vor wenigen Monaten die US-Wahl. Donald Trump ist wiedergewählt. Da interessiert natürlich die Deutschen, insbesondere auch die deutschen Unternehmer. Einerseits, was bedeutet die Wiederwahl von Donald Trump auf geopolitischer Ebene, aber insbesondere auch für mich als Unternehmer?
Ja, das wurde natürlich und wird viel diskutiert. Man spricht ja auch schon, oder das wurde tituliert als wirkliche Zeitenwende jetzt und ist sicherlich ein Umbruch. Für mich hat aus meiner Perspektive Amerika ein bisschen die Maske abgelegt. Amerika hat immer eine sehr amerikazentrierte Politik gemacht, hat viel immer wieder natürlich auch unter dem Mantel der Moral, der Demokratie, der Werte gesetzt, aber immer auch eine sehr amerika-orientierte Politik. Bei Trump wird die jetzt sehr explizit sichtbar. Trump umschreibt die Dinge nicht, sondern sagt, er ist von Amerika gewählt für die Amerikaner und setzt damit auch jetzt natürlich eine republikanische Politik um, die sich ganz anders anfühlt als die demokratische, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Wobei auch die demokratische sehr amerika-zentriert war. Aber Trump, bekannt aus seiner ersten Wahlzeit, sicherlich auch jetzt bemüht, das umzusetzen, was er versprochen hat, sehr explizit, aus meiner Sicht eher einfach zu lesen, weil er wirklich das Herz auf der Zunge trägt. Er sagt, was er glaubt, was er denkt, was er will. Und damit natürlich schon eine Herausforderung, weil es ein ganz starker Politikwechsel an der einen oder anderen Stelle ist. Sehr stark fokussiert auf die Handelsüberschüsse. Und damit sind die per se, die Feinde, jetzt nicht mehr die anderen Doktrinen wie der Kommunismus oder andere Staatssysteme, sondern wirklich die großen Handelsüberschüsse mit den USA haben. Und es ist eben China allen voran, dann sicherlich Europa, aber auch Japan, die sich jetzt erstmal an diesem neuen Kriterium messen müssen. Da gibt es auch positive Seiten aus meiner Erfahrung. Trump ist ein Merkantilist, es zählt, was das Wirtschaftswachstum, es zählt, was entsteht an der Börse an Wert und er ist ein Mann, mit dem man reden kann über Dinge. Ich hatte das erlebt in der ersten Diskussion um Importzölle auf deutsche Autos. Wir waren damals mit Zetsche bei ihm und man kann mit ihm diskutieren und wenn man eine starke Position hat, kann man auch was erreichen bei ihm. Aber sicherlich ein Umdenken. Eine neue Herausforderung, aus meiner Sicht vielleicht sogar mit mehr Chancen für Europa als Risiken.
Also Sie gehören ja auch zu denjenigen, die zu etwas mehr Gelassenheit im Umgang mit Trump raten. Wie kommen Sie auf diese Einschätzung?
Ja, Herr Fessling, ich würde nicht sagen Gelassenheit, weil man muss schon zügig reagieren auf einen Mann, der auch sehr emotional unterwegs ist. Aber ich sage aus einer Position der Stärke heraus. Wir sind sehr viel mehr Europäer als Amerikaner. 330 Millionen gegen 450 oder 460, was wir mittlerweile sind. Wir haben eine ähnliche Wirtschaftsleistung. Wir sind ähnlich innovativ. Wir sind geopolitisch mindestens so relevant an einer oder anderen Stelle in den Regionen. Wir sind heute militärisch nicht so stark wie die USA. Wir haben keine eigene Währung. Aber wir haben viel mehr Potenzial in Europa. Und deswegen, glaube ich, muss man jetzt nicht auf die Knie fallen oder zu schnell einknicken. Wir haben auch viele Dinge in die Verhandlungen einzubringen. Wenn Sie mal die sieben großen Technologieunternehmen nehmen, dann ist diese Börsenkapitalisierung, die darstellen, die einen hohen Anteil der US-Börsenkapitalisierung ausmacht, dann ist die begründet auf den Kundendaten. Und es sind halt mal 330 Millionen Amerikaner, aber eben auch 450 Millionen Europäer. Also sobald man diese Diskussion mal beginnt, wer profitiert von diesen Daten, wer handelt mit diesen Daten, wer verkauft Werbung auf Basis dieser Daten, dann hat man auch einen Faustpfand in der Hand. Es geht auch weiter, auch in der Halbleiterei sind die Amerikaner ja nicht unabhängig. Wir haben viele Maschinen, die man braucht, um die Halbleiter zu machen für die letzten KI-Surfer-Generationen und für die Halbleiter dafür. Also wir haben schon auch Dinge, über die man verhandeln kann. Und deswegen rate ich dazu, Europa, emanzipier dich, organisiere dich, und dann haben wir eine gute Chance, auch aus dieser potenziellen Auseinandersetzung mit den USA auch Gewinn zu schlagen.
Also im Augenblick gewinnt Trump ja offenbar durch die Geschwindigkeit, mit der er neue Ideen in die Welt posaunt. Und jetzt ist ja der eine Aspekt, sind die Zölle. Es steht quasi einige nennen es einen Handelskrieg bevor. Auf jeden Fall hat er Zölle angedroht. Wie kann Europa darauf reagieren? Wie kann Europa mit einer Stimme sprechen, um auch zu einem Ergebnis oder relativ bald kommt?
Ja, Sie sagen schon, Herr Vestringen, wichtig ist erstmal, dass Europa Position nimmt. Ich glaube, als Deutschland, als Frankreich, als Italien hat man da keine Chance in diesen Verhandlungen. Da ist man zu klein, zu machtlos. Aber in der Bündelung der Interessen ist man dann eben doch groß und bedeutend und auch für die USA als Markt von ganz großer Bedeutung. Und von daher ist die erste Regel, und es wäre auch meine Hoffnung an die neue Bundesregierung, Europa zu organisieren. Ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe, Europa so zu organisieren, dass es eben mit einer Stimme spricht, nicht gespalten werden kann und dann eben eine Machtposition für die Verhandlungen aufbauen. Und das kann gelingen. Wir haben jetzt ja auch eine neue Regierung mit neuem Engagement. Wir haben eine externe Bedrohung, die halte ich für auch hilfreich, um sich zusammenzuraufen. Und das ist aus meiner Sicht die erste Bürgerpflicht in Europa, ist jetzt sich zu organisieren, schnell zu organisieren, weil die Angriffe haben einen hohen Rhythmus.
Also Sie haben es angesprochen, wir hatten jetzt gerade die Wahlen. Es sieht so aus, dass Friedrich Merz der neue Bundeskanzler wird, also alles spricht dafür. Wenn Sie ganz kurz das Wahlergebnis, wie es jetzt da liegt, wenn es dabei bleibt, was fällt Ihnen als Kurzkommentar dazu ein?
Ich finde es ein gutes Wahlergebnis für Deutschland, weil es Komplexität rausnimmt. Wir könnten es schaffen mit einer Zwei-Parteien-Koalition, SPD, CDU, CSU in diese nächste Legislatur zu gehen und damit auch mit einer neuen Mannschaft, mit einem neuen Team, mit einem neuen Anspruch in einer Welt, die sich schnell bewegt, mit einem Kanzler, der jetzt an der Stelle vielleicht dann auch noch wachsen kann an den wirklich unglaublich großen Aufgaben. Und damit ist es aus meiner Sicht auch für Deutschland eine große Chance, wieder Dynamik zu gewinnen. Ich würde da vielleicht sagen, nach einer schnellen Koalitionsbildung, nach einer schnellen Besetzung der Ministerien, müsste dann eben schnell die Europa organisiert werden. Als zweites dann mit Sicherheit der Krieg beendet. Das wäre eine große Priorität für mich, für Deutschland, weil natürlich Deutschland auch neben der Ukraine, neben Russland einer der großen Verlierer dieses Krieges bisher ist. Den Krieg beenden, dann stark auf Reformen konzentrieren, Produktivität schaffen in Deutschland, wieder zurück in eine Reformagenda kommen und Innovationen stärken. Nicht zurückfallen jetzt ins Abbauen von Windmühlen oder zurück zum Diesel, sondern Innovationen stärken. Und dann kann dieses Umbruchjahr mit den Wahlen in USA und in Deutschland auch zu einem Neubeginn führen, wo der große Gewinner Europa sein kann. Mit Deutschland voran.
Also im Wahlkampf war ja das Thema Migration sehr präsent. Das Thema Wirtschaft war also für viele gefühlt eher stiefmütterlich behandelt. Wie sehen Sie das als Unternehmer? Was ist Ihre Forderung an die neue Bundesregierung aus Unternehmersicht?
Ich glaube, dass die Unruhe in der Bevölkerung und auch bei den Wählern schon groß war nach 2 Jahren ohne Wachstum, ohne eine Perspektive für Wachstum, wo die Probleme überhand nehmen, wo natürlich das Thema Einwanderung auch in vielleicht die politische Diskussion dominiert. Aber letztlich ist natürlich jedem klar, dass wir unser soziales Netzwerk nicht halten können, dass die Demokratie in Gefahr kommt, wenn wir nicht wachsen, wenn wir nicht stärker oder gleich stark wachsen wie die Regionen um uns herum oder auch die stärksten Weltregionen. Deswegen, glaube ich, berührt es die Bundesbürger und die Wähler sehr wohl, was passiert in der Wirtschaft. Dazu natürlich kann die Politik muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Die habe ich aufgezählt. Ich glaube, fokussieren auf Europa, dem Druck aus USA standhalten, dagegenhalten, Märkte öffnen wieder. Ich glaube, wir hatten jetzt eine Legislatur, in der die Außenpolitik sehr werteorientiert war und die wirtschaftlichen Interessen nicht wirklich gut abgebildet hat. Zurück zu einer Wirtschaftspolitik, die für Deutschland Märkte öffnet, Partnerschaften ausbaut. Die Welt ist voller Chancen. Die Welt ist voller Chancen in den USA, in China, in Afrika, in Asien. Die müssen wir wieder nutzen. Und Politik muss dazu dienen, diese Märkte zu erschließen und nicht zu verschließen. Da halt ist halt hier die für einen großen Regel. Und dann Freiheiten geben für die Unternehmen, deregulieren, dem auch den Sozialpartnern wieder Wege eröffnen, wie man über Arbeitszeiten spricht, über Lebensarbeitszeiten, wie man Flexibilitäten schafft. Die brauchen wir in Deutschland, um wieder anzuschließen mit unseren Wettbewerbern, die sich da draußen deutlich schneller verändern. Und das ist eine große Agenda, aber wir konnten das schon mal. Wir hatten unter früheren auch SPD und auch CDU, CSU, Kanzlerschaften deutlich mehr Reform als die letzten 20 Jahre. Und wir haben das ausgehalten. Und wir haben das ausgehalten, wenn uns unsere Führungskräfte gesagt haben, wir müssen was ändern und es gibt schmerzliche Einschnitte. Und dahin müssen wir zurück. Wir brauchen wieder Führung, die uns auch unangenehme Wahrheiten mitteilt und die dafür kämpft, dass wir reformieren.
Jetzt als Unternehmer und als Topmanager sind Sie ja insbesondere in zwei Branchen unterwegs. Also als Automobilmanager, damit fangen wir mal an, können Sie sicherlich wie kaum ein anderer auch die Zukunft der deutschen Automobilindustrie einschätzen. Also was man liest und was sozusagen auch der Volksmund so wiedergibt, ist die Automobilindustrie, kann man fast den Eindruck bekommen, die deutsche ist quasi tot. Die hat den Anschluss verpasst. Wie sehen Sie das?
Ja, da erlauben Sie mir ein bisschen eine andere Interpretation. Die steht sicher unter Druck. Aber es ist sicherlich so, dass die weltweite Automobilindustrie in einem großen Wandel derzeit sich befindet. Und man muss einfach mal ein bisschen den Blickwinkel öffnen. Dann sehen wir da japanische Unternehmen, die konsolidieren müssen. Nissan, der am Konkurs ist. Honda hat in China 40% Marktanteil verloren. VW bisher, glaube ich, 15 oder was in der Größenordnung. Wir sehen den Stellantis, der praktisch führungslos ist, mittlerweile zwischen Interessen aus Italien und Frankreich, wo man sich offensichtlich schwer einigen kann auf die nächste Etappe, auf die Zukunftsstrategie. Wir sehen einen Tesla, der 40% Marktanteil verliert. Wir sehen diese Chinesen, die wir erstmal im Volksmund sehr bewundern, aber da ist kaum einer dabei, der Geld verdient. Und es sind viele dabei, die die nächsten 2 bis 5 Jahre nicht überleben werden. Also die Industrie, und dann kann man sich noch festhalten an dem Toyota, der eben dann weit zurückhängt bei Elektroautos, ne, und auch in China massiv Marktanteile momentan einbüßt. Also das ist schon ein weltweites Phänomen, das natürlich durch diesen Umbruch auch getrieben ist. Vom Verbrenner, vom Diesel zu Elektrofahrzeugen, zu Plug-in-Hybriden. Da gibt es neue Spieler, da gibt es viel neuen Wettbewerb aus China, was die Margen unter Druck setzt. Aber die deutsche Automobilindustrie ist dabei noch nicht untergegangen. Ich glaube, wir haben immer noch eine starke Position. Wir haben eine technologisch starke Position. Die nächsten Elektrofahrzeuge, die ich kommen sehe von den Herstellern, haben weltweit führende Qualitäten, Reichweiten. Es gibt auch keine Kriterien, wo sie wirklich zurückhängen würden gegenüber jetzt gute Chinesen oder gute Amerikaner. Also von daher bin ich da, es ist viel zu früh, die deutsche Automobilindustrie aufzugeben. Aber sie braucht Unterstützung. Sie braucht einen klaren Plan. Was wollen wir mit ihr? Sie braucht klare Zielvorgaben. Und wenn es Richtung Elektrifizierung geht, was, glaube ich, der weltweite Trend weiterhin sein wird, dann müssen wir dafür die Rahmenbedingungen schaffen. Wir brauchen Ladenetzwerke. Wir brauchen die richtigen steuerlichen Incentivierungen, damit wir wieder in dieser neuen Phase der emissionsfreien Autos auch wieder die besten Autos, die teuersten, die Premiumfahrzeuge für die Welt herstellen. Der Wettbewerb ist offen. Ja. Auch in China.
Mhm. Ein anderer Industriezweig, in dem Sie sehr aktiv unterwegs sind, ist der Energiebereich. Also Sie kennen sich da sehr, sehr gut aus. Und wie schätzen Sie das ein? Also Ihre optimistische Aussage fasse ich einfach mal so zusammen, dass Sie sagen, in absehbarer Zeit, und zwar in weniger als 10 Jahren, sind die Energiekosten für uns gar kein Thema mehr.
Kein Thema würde ich nicht sagen, weil wir sind natürlich, in Deutschland haben wir immer höhere Energiekosten als viele unserer Wettbewerber. Das hatten wir immer. Ne? Wir mussten Rohöl importieren, wir haben Gas importiert. Es gibt immer Plätze auf der Welt, wo man niedrigere Energiekosten hat. Heute in der elektrischen Welt sind es insbesondere die nordischen Länder, Skandinavien, also im Wesentlichen Norwegen, Schweden, Finnland, wo man sehr viel Wasserkraft hat, wo man Energiekosten in der Größenordnung 2 Cent. Auf der anderen Seite die USA mit mittlerweile sehr viel Wind, sehr viel Solar, auch mit Energiekosten in der Größenordnung 3, 4 Cent, vielleicht 5 Cent, oder China. Man kann, glaube ich, global sagen, überall dort, wo schnell Erneuerbare aufgebaut worden sind, die wenig oder keine proportionalen Kosten haben, Wind, Sonne, das drückt die Energiekosten nach unten heute. Und natürlich ist jetzt Deutschland auch kein Land, wo wir aufgrund unserer relativ hohen Grundstückskosten beliebig viel Sonne produzieren können. Also ich glaube nicht, dass wir wirklich mal die günstigsten Energiekosten haben werden. Das hatten wir nie. Aber ich glaube schon, dass unsere Energiekosten sinken können, indem wir weiter kontinuierlich die Erneuerbaren ausbauen. Solar kostet in der Investition heute kaum mehr wirklich signifikante Aufwendungen, sodass sie Solarstrom heute für 3, 4 Cent auch in Deutschland herstellen können, in Flächenanlagen auf dem Dach vielleicht 5 bis 6 Cent. Und das zeigt schon, dass der Strom an und für sich günstiger wird. Wir brauchen Speicher dafür, weil wir den Strom natürlich dann verbrauchen, wenn die Sonne nicht scheint in den Abendstunden. Stationärspeicher werden auch sehr günstig mittlerweile in China, aber eine große Chance bilden sicherlich auch die Autobatterien, die zunehmen. Wir haben heute schon hätten die größten Stromspeichermöglichkeiten eigentlich in den Elektroautos. Und wenn wir die erschließen für das Stromnetz und den Strom aus der Mittagszeit in die Abendstunden in unseren Autobatterien dann hätten wir auch eine Chance, die Energiepreise in Deutschland deutlicher zu senken. Wir müssen aufpassen, ein großer Teil der Energiekosten sind heute Gebühren, vor allem die Netzgebühren. Und der Netzausbau, der heute geplant ist, wird dazu führen, dass wir tendenziell höhere Netzgebühren haben werden. Deswegen sollten wir maßvoll ausbauen und lieber versuchen, lokal mit Speichern, mit Automobilspeichern, mit Stationärspeichern dafür sorgen, dass der Netzausbau nicht überbordet. Aber in Summe wäre auch hier ein Weg zurück falsch. Solar und Wind sind heute deutlich günstiger als Kohle. Atomkraft ist überhaupt keine Alternative mehr, ist viel zu teuer. Die Genehmigungslaufzeiten sind viel zu lang und Atomstrom ist heute einfach nicht mehr wettbewerbsfähig.
So, und wenn wir das jetzt zusammenfügen und das, was auch der mögliche neue Bundeskanzler sagt, der suggeriert, dass man eventuell den Verbrenner ja doch noch länger am Leben halten kann, dass möglicherweise Atomstrom doch eine Alternative ist. Das heißt, wie schätzen Sie ein, wie wir Energie- und Klimawandel managen können?
Ja, ich finde, in dieser jetzigen Wahrnehmung und Diskussion ist ja die Klimadebatte ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich glaube, die wird wieder kommen, weil es wird wärmer werden, die Klimakatastrophen nehmen zu. Das bleibt uns nicht erspart. Aber die positive Entwicklung ist, dass viele dieser Klimaschutztechnologien heute eben günstiger sind als die fossilen. Und das gilt eben sowohl für die Energieerzeugung, für die Stromerzeugung, das gilt insbesondere für Solar, aber auch für Wind, ist eben günstiger als Kernkraft heute, einschließlich der Speicherung übrigens. Und es gilt auch fürs Elektroauto. In China sind Elektroautos mittlerweile eben günstiger als Verbrenner und damit ist dieser Trend nicht mehr aufhaltbar, auch nicht durch Politik, weil der Kunde letztlich natürlich die günstigere Option wählt. Das sehen wir in vielen Ländern. Ich komme gerade aus Afrika zurück, wo erstaunlich ist, dass es eben in Afrika auch schon Länder gibt, wo man heute eben 10-15% Elektroautoanteil hat, weil es einfach sehr günstig ist gegenüber den zu importierenden fossilen Kraftstoffen. Und das ist ein Trend, der im Prinzip in der Energieerzeugung ums Jahr 2018-19 passiert ist, als eben zwischen Solar und den restlichen Energieerzeugern sogenannte Grid Parity erzeugt wurde. Solarstrom wurde 2018-19 günstiger als alle anderen und damit wächst er seitdem exponentiell. Verdoppelt sich, also die Produktion von Solarstrom verdoppelt sich alle 3 Jahre etwa weltweit. Der Zubau an neuen Energien ist fast ausschließlich mittlerweile Solar und Wind weltweit. Und wenn dieser Punkt überschritten ist, kann man auch politisch das kaum mehr, glaube ich, bremsen. Übrigens auch in den USA, ne? Das größte Land oder der größte Staat in den USA bei der erneuerbaren Energieerzeugung ist Texas, also das Land des Erdöls, wo auch die Firmensitze sind. Auch da wird es keinen Weg mehr zurückgehen, weil der Strom so günstig ist. Und fürs Elektrofahrzeug gilt es eben auch. Der größte Markt ist China. Das sind heute 50% Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride, die günstiger sind als die Verbrenner. Und damit kann man auch diesen Trend nicht mehr zurückgehen. Man kann ihn aufhalten in Deutschland, ja, was für die Welt unbedeutend ist. Aber ich glaube, es wäre auch gefährlich, eben für die deutsche Industrie den Anschluss hier zu verlieren.
Das heißt, Sie würden da erstmal dem Herrn Merz widersprechen, insoweit, als Sie sagen, lasst uns das bitte nicht zurückdrehen, das lässt sich gar nicht zurückdrehen. Aber das bringt uns zu einem Thema, was Sie vorhin...
Ja, aber lasst uns einen vernünftigen Plan machen. Die Automobilindustrie, glaube ich, kann ja zu Recht wirklich anführen, dass sie politisch im Stich gelassen wurde. Es wurden Ziele gesetzt, aber es wurden keine Hilfen gegeben, diese Ziele zu erreichen. Auch die Leitplanken nicht gesetzt dafür, die Ladeinfrastruktur nicht hergestellt, die Regularien dafür nicht geschaffen, die steuerlichen Anreize nicht geschaffen. Und das muss man ändern, ne? Wenn man sagen, und man kann diskutieren, ob das Verbrenner aus 2035 sein soll oder 40 oder 38. Das spielt aus meiner Sicht keine Rolle. Man muss Leitplanken setzen und die Politik so gestalten, dass es eben möglich wird, diese Ziele zu erreichen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass der Herr Merz das mit der Automobilindustrie zusammen nochmal besprechen wird und dass da ein Plan entsteht. Mhm. Aber ein Plan zurück, zu sagen, lass uns weiter Diesel machen, solange es geht, ist, glaube ich, ein kurzfristiger Plan.
So, jetzt haben wir das ein bisschen aus Unternehmersicht beleuchtet. Wenn wir das jetzt mal auf die politische Ebene heben, Sie haben vorhin im Nebensatz quasi gesagt, dass die Politiker auch durchaus schwer verdaubare Nachrichten mal übermitteln müssen und auch dem Volk beibringen müssen. Ja. Läuft es nicht eigentlich darauf hinaus, dass in der Politik, und Sie als Manager sind das gewohnt, aber in der Politik auch viel mehr unangenehme Botschaften vermittelt werden müssen und dadurch die Glaubwürdigkeit zu halten und nicht dem Volk nach dem Maul zu reden und zu sagen, es damit die wiedergewählt werden in 3 oder 4 Jahren, verschone ich die lieber mit der Wahrheit.
Das ist mir in der Tat ein Anliegen. Ich glaube schon, dass wir die letzten 20 Jahre zu wenig Klartext gesprochen haben mit der Bevölkerung, zu kurzfristig auf die nächsten Wahlen, auf die nächsten Regionalwahlen geguckt haben, um an der Macht zu bleiben und uns vor den Wahrheiten ein bisschen gedrückt haben. Und das war in Deutschland nicht immer so. Wir waren in der Lage, Probleme zu lösen. Kanzler Schröder mit der Agenda 2010. Die SPD hat da vieles geleistet. Davor haben wir gegen den Mehrheitswillen den Euro eingeführt. Und ich glaube, wir werden heute alle sehr enttäuscht, wenn wir wieder auf eine nationale Währung zurückgehen müssen. Also die Politik muss einfach weiter vorausdenken, muss auch mal Dinge angehen, die erstmal nicht Widerhall finden, die erstmal diskutiert werden. Aber die muss dann in der Lage sein, das gut zu erklären, was sie tun. Ne? Oder auch denken Sie zurück an Schmidt, den NATO-Doppelbeschluss, ne? Wir installieren Nuklearsprengköpfe hier in Deutschland gegen die Bevölkerung. Und es war richtig, diese Entscheidung. Wir müssen, die Politiker müssen sich wieder was trauen, müssen sich dann auch hinstellen und uns gut erklären, warum sie das machen. Aber wir müssen auch die unbequemen Wahrheiten angehen.
Und
dazu gehört auch, ne, dass wir einfach ein Rentenfinanzierungsproblem haben, das wir angehen müssen. Das ist lösbar. Wir haben ein Problem, dass wir Fachkräftemangel haben, weil wir viele Leute mit 60 oder 63 oder vielleicht sogar vor 60 in Frühruhestand schicken, die wir eigentlich noch bräuchten. Da brauchen wir Flexibilitäten. Viele wollen dann noch arbeiten in dem Alter. Und diese Dinge muss man angehen und dann kann man sie Stück für Stück lösen und schon kommt Deutschland wieder nach vorne. Und mit einem neuen Kanzler, mit einer neuen Regierung, mit einer externen Bedrohung durch Trump, glaube ich, hatten wir selten bessere Bedingungen für so einen Neustart.
Also externe Bedrohung, also das, war, was früher die Sicherheit war, sind ja jetzt tendenziell Bedrohungen. Wir hatten ja Russland für die Energieversorgung, wir hatten China für das Geschäft und wir hatten die USA für die Sicherheit. Ja. Alle drei Dinge, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen auf die globale Ebene kommen, alle drei sind de facto entfallen. Und das ist natürlich in einem Satz schnell gesagt, das ist eine Zeit des Umbruches. Ja. Aber was das für die Bevölkerung bedeutet, also umzugehen mit diesem Maß an Unsicherheit, zeigt sich ja nicht zuletzt auch in den Wahlergebnissen.
Ja.
Wie schätzen Sie das ein?
Ja, natürlich ist eine Zeit des Umbruchs auch immer eine Zeit der Unsicherheit. Umso wichtiger ist es, dass wir Wahrheit reden und Klartext sprechen. Ich glaube, was die Menschen einfach nicht vertragen, ist, wenn man ihnen was vorgaukelt. Und sie wissen es eigentlich besser. Wenn man sagt, wir schaffen die Integration von Millionen von Zuwanderern und wir tun es dann doch nicht. Wir schaffen die Energiewende und bleiben dann auf halbem Weg hängen und schaffen es dann doch nicht. Das glaube ich, wir sind es den Wählerinnen und Wählern schuldig, dass wir Klarheit schaffen, dass wir saubere, gute Pläne machen, die wir dann möglichst viele versammeln müssen natürlich, ne, die aber sicherlich nicht immer die Zustimmung aller finden werden. Aber wir müssen für Deutschland schon jetzt ein starkes Reformprogramm einleiten. Wir haben 20 Jahre Reformstau.
Sie sind ja selber auch Investor, haben vorhin schon erwähnt, Sie kommen gerade aus Ruanda wieder, begleiten da ein Projekt. Also da müssen Sie natürlich jetzt nicht im Detail drüber reden, sondern vielmehr möchte ich wissen, ist es eigentlich lediglich ein Wunschtraum, dass man jetzt mit Afrika zum Beispiel, mit verschiedenen afrikanischen Ländern jetzt schon eine Win-Win-Situation schaffen kann, insoweit als zum Beispiel die Energieversorgung, ob das jetzt Solar, ob das Wind, primär natürlich Solar ist, dass deutsche Unternehmen viel mehr in Afrika investieren könnten und sollten.
Ja.
Und was die Chinesen uns seit 25 Jahren fast vormachen, ja, worüber wir uns beschweren.
Ja.
Warum passiert das?
Ja, das ist auch, finde ich, treffen Sie schon den wunden Punkt auch. Und ich mit Deutschland, ich glaube, wir sollten nicht zu oft Deutschland sagen, weil letztlich heißt die Entity, für die wir uns einsetzen müssen, Europa. Und es funktioniert auch nur als Europa. Deutschland ist einfach, wo es die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, aber ist einfach mittlerweile in diesem globalen Spiel zu klein, um wirklich eine Afrika-Strategie zu machen, eine China-Strategie zu machen oder eine US-Strategie zu machen. Warum gelingt uns das nicht? Und wir sind ein bisschen zaghaft. Und ich komme gerade aus Afrika zurück und hatte da auch Gelegenheit, mit Vertretern unserer Institutionen zu sprechen, mit der KfW, mit der GEZ, also mit der Entwicklungshilfe. Und wenn man dann dorthin kommt, merkt man, dass China viel erfolgreicher ist. Ja, an den Stellen, es sind chinesische Produkte dort, die Chinesen arbeiten an den Strukturprojekten mit. Die sind nicht immer beliebt da, ne? Das kann man nicht sagen, aber sie sind in Summe erfolgreicher. Sie haben deutlich mehr Wirkung, sie kriegen deutlich mehr Einfluss, sie kriegen auch mehr Goodwill mittlerweile entgegengebracht, weil sie Probleme dort lösen in diesen Gesellschaften. Mit günstigen Produkten, wie Sie es angesprochen haben, mit lokalen Energienetzen zum Beispiel für Solarindustrie, um dort Stromversorgung zu schaffen. Es gibt immer nur 60% der Menschen in Afrika, haben keinen Zugang zum Strom. Und auch da sollten wir umdenken. Wir sollten Afrika als Möglichkeit für Geschäfte sehen, nicht nur als Kontinent, dem wir schuldig sind, an der Entwicklungshilfe zu beteiligen, sondern Afrika hat ein Riesenpotenzial. Afrika wird in der Bevölkerung wachsen von 1,7 Milliarden derzeit auf etwa 4,7, vielleicht 5 Milliarden im Jahr 2040. Das wird das stärkste Bevölkerungswachstum weltweit sein. Das ist eine große Bedrohung für Europa, weil wenn es Afrika nicht gelingt, diese große Bevölkerung zu tragen, zu ernähren, auch im Lebensstandard nach oben, dann werden viele davon einfach große Lust verspüren, nach Europa zu kommen. Und deswegen, glaube ich, ist es auch eine Pflicht, sich mit Afrika auseinanderzusetzen und Afrika als Entwicklungschance zu sehen. Afrika hat eine junge Bevölkerung, die Ausbildung ist deutlich besser heute, als sie vor 10 oder 20 Jahren war. Auch große Anzahl von motivierten Leuten, die in Europa oder USA studiert haben. Und es gibt einzelne Volkswirtschaften in Afrika, die trotz der ganzen Instabilität des Kontinents außerordentliche Wachstumsraten haben. 7-8% kontinuierlich über 5-6 Jahre. Und diese Chancen gilt es zu nutzen. Und die Politik sollte eben nicht nur dahin fahren und Entwicklungshilfeprojekte verteilen, sondern gemeinsam mit der Industrie Projekte erschließen. Infrastrukturprojekte, Industrieprojekte. Afrika muss man industrialisieren, wenn man vermeiden will, dass ein Großteil der Afrikaner zu uns nach Europa kommen wollen. Und die Chancen sind da. Umdenken von Entwicklungshilfe und kleinen Schulprojekten auf Geschäfte machen. Das machen die Chinesen.
Herr Radies, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Und wir bedanken uns.
Ich bedanke mich, Herr Festring.